Als ich vor ziemlich genau 3 Jahren die Anfrage bekam, ob ich diese neue Aufgabe in Zürich annehmen würde, da kam die Anfrage für meine Frau und für mich ziemlich überraschend. Wir hatten nicht damit gerechnet gehabt, zu diesem Zeitpunkt nach Zürich ziehen zu müssen oder zu dürfen. Meine Frau und ich waren gerade mitten während den Hochzeitsvorbereitungen und wir waren eigentlich gerade dabei, die erste gemeinsame Wohnung einzurichten. Und da kam dieser Anruf, ob wir uns nicht vorstellen könnten, nach Zürich umzuziehen. Es war für uns ein ganz komischer Moment, schon während dem Einzug darüber nachzudenken, wieder auszuziehen. Aufgrund dessen, dass meine Frau als Primarschullehrerin arbeitet bis heute, aber sie zu diesem Zeitpunkt gerade eine neue Klasse übernehmen sollte zum Sommer und sich dort für 2 Jahre eigentlich bereit erklärt hatte, eine Klasse zu begleiten, war für uns klar, dass wir zunächst mal für 2 Jahre weiterhin im Raum Bern bleiben werden. Und wir haben uns dort sehr wohl gefühlt. Ich habe gleichzeitig noch beim Adventverlag mitarbeiten können, bin zu 50% in Zürich gewesen, ich bin hin und her gefahren. Aber wir haben dort eine Wohnung gehabt, die meiner Frau und mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und die 2 Jahre, sie sind vor diesem Hintergrund fast zu schnell umgegangen. Und da kam irgendwann der Moment, wo wir uns anfangen mussten, eine neue Wohnung zu suchen. Und ich weiß noch, wie meine Frau und ich Anfang des Jahres 2023, war letztes Jahr, wie wir losgefahren sind Richtung Zürich, um uns hier einfach mal die Umgebung anzuschauen. Einfach mal zu sehen, wo könnten wir es uns vorstellen, die nächste Zeit zu leben und zu wohnen. Und wir sind hier die verschiedenen Ortschaften, die verschiedenen Gegenden abgefahren und wir hatten für uns unsere Favoriten gefunden gehabt, Ortschaften, wo wir uns vorstellen könnten, dort möchten wir gerne hinziehen. Und wir hatten auch andere Gegenden gefunden gehabt, wo uns relativ klar war, da möchten wir eigentlich nicht hin. Rein so der erste Eindruck, da fühlen wir uns nicht so wohl. Und während wir so in diesen Überlegungen waren, da sagte ich irgendwann zu meiner Frau, ist es für den lieben Gott nicht möglich, einfach unsere Wohnung hier aus Münsingen bei Bern zu nähen und sie einfach nach Zürich zu versetzen? Die Wohnung ist so schön, sie passt so gut zu uns. Es wäre doch schön, wir würden genau diese Wohnung einfach in Zürich bekommen können. Irgendwann hat meine Frau ein Inserat gefunden gehabt von einer Wohnung, aber diese Wohnung war gerade in einer der Gegenden, wo wir es uns nicht so richtig vorstellen konnten zu wohnen. Und meine Frau war sich nicht sicher, ob sie mir überhaupt diesen Inserat zeigen soll oder ob eigentlich die Gegend sowieso schon das Ausschlusskriterium ist. Aber sie hat es mir doch gezeigt. Und ich schaue mir die Bilder an und bei der Wohnungssuche ist für mich meistens der Grundriss fast wichtiger als die Fotos. Und als ich mir diesen Grundriss anschaute, da musste ich einen Moment den Mund halten. Das kommt selten bei mir vor. Die Hälfte der Wohnung war fast die gleiche Wohnung, die wir in Münzingen bei Bern hatten. Das Wohnzimmer, die Küche, der Balkon, sogar wieder ein Schmiene in der gleichen Ecke, wie in Münzingen gewesen ist. Und ich schaue mir diese Wohnung an und denke, hat der liebe Gott es doch fertiggebracht, die Wohnung von Münzingen nach Zürich zu versetzen? Wir haben die Wohnung gesehen, wir haben uns auf diese Wohnung, nein nicht beworben, aber Interesse bekundet, dass wir die Wohnung besichtigen können. Und es war gerade in der Zeit, wo meine Frau Ferien hatte, sie konnte mitkommen. Und wir hatten noch angerufen gehabt und der aktuelle Mieter in der Wohnung, der einen Nachmieter gesucht hat, er sagt noch zu uns, er glaubt nicht, dass es sich lohnt zu kommen. Zwischenzeitlich sind schon so viele durch die Wohnung durchgegangen, jetzt extra von Bern hierher zu fahren, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Aber wir haben gesagt, wir haben es dem lieben Gott in die Hände gelegt, wir haben unsere Wünsche dem lieben Gott gegenüber geäußert. Wir werden ihm zumindest die Chance geben, uns die Wohnung geben zu können. Wir fahren hin. Wir sind hingefahren, schon mit den Bewerbungsunterlagen dabei, für den Fall, dass wenn die Wohnung uns zusagt, wir uns bewerben können. Ich mach's kurz. 2 Tage später hatten wir die Zusage. So viel zum Wohnungsmangel im Raum Zürich. Ich glaube, dass es den gibt. Aber ich glaube, dass wir hier ein großes Wunder erlebt haben, dass Gott Wünsche erfüllt hat, Wünsche, die vielleicht sehr banal sind, aber die mir und die auch meiner Frau in der Zeit sehr wichtig waren. Es gibt aber auch andere Situationen im Leben, wo Wünsche nicht erfüllt werden. Und wo wir vielleicht auch mit Gott ins Hadern kommen und uns die Frage stellen, warum erhört Gott das Gebet nicht so, wie wir es uns wünschen. Vielleicht insbesondere auch dann, wenn es doch eigentlich ein Gebet ist, was doch eigentlich dem Willen Gottes entspricht. Meine Frau und ich, wir haben eine Liste von Personen, für die wir regelmäßig beten, die aktuell Krankheiten haben oder andere Situationen haben, für die das Leben sehr, sehr schwer ist. Ja, und manchmal gibt es vielleicht mal einen Lichtschimmer und es scheint besser zu gehen und kurze Zeit später kriegen wir wieder Informationen, es hat sich nichts verändert oder es wird schlimmer. Ist es nicht Gottes Wille, dass Menschen Heilung erfahren? Ist es nicht Gott noch viel, viel wichtiger als uns, dass Menschen, die uns am Herzen liegen, gesund werden? Warum erfüllt Gott nicht alle Wünsche? Ich möchte heute mit euch in der Predigt eine Geschichte anschauen, in der ebenfalls genau diese Situation eingetreten ist, dass Gott einen Wunsch nicht erfüllt hat. Es ist eine Geschichte von König David. Die Geschichte beginnt damit, dass König David am Höhepunkt seiner Regentschaft, seiner Herrschaft angekommen war. Kurz nachdem er zum König gesalbt wurde, da lesen in der Bibel, hat er die Burg Jabos eingenommen. Später nannte er diese Burg, sie wurde zur Stadt Davids, zum heutigen Jerusalem. Es war eine Burg, die eigentlich als uneinnehmbar galt. Die Jebusiter waren dort zu Hause und man konnte sich kaum vorstellen, dass es jemals jemandem gelingen würde, diese Burg einzunehmen. Aber mit Gottes Hilfe konnte David genau diese Burg einnehmen und er setzte seinen Regierungssitz dort in diese Stadt Davids nach Jerusalem. Und als er dort seinen Palast gebaut hatte und er zwischenzeitlich Ruhe vor all seinen Nachbarn hatten, vor Feinden, vor anderen Völkern, die versucht haben, sein Gebiet streitig zu machen, die Herrschaft instabil zu machen. Nachdem all diese Streitigkeiten zu Ende waren, da hatte David diesen einen Wunsch, dass doch die Bundeslade, die Lade, in der die Gesetze Gottes sind und die ausdrücken, dass Gott dort ganz besonders gegenwärtig ist, dass diese Lade doch auch nach Jerusalem kommen soll. Und viele von euch kennen die Geschichte. Der erste Versuch scheiterte kläglich. Die Priester und all die Menschen um David herum, sie hielten sich nicht an die Anordnungen von Gott und sie packten diese Bundeslade auf den Ochsenkarren, der schließlich kurz davor war zu kippen und der Usia versucht noch irgendwie die Bundeslade zu halten und ihn trifft die göttliche Strafe und er verstirbt. Für David einen Tiefschlag. Und in diesem Moment kamen bei David doch die Zweifel auf, ist es wirklich so klug, diese Bundeslade nach Jerusalem zu holen? Und so wurde diese Bundeslade zunächst im Haus von Obed-Edom zwischengelagert, bis David sich nochmal überlegen kann, ob er es doch nochmal probieren möchte oder nicht. Und David beobachtete, dass das Haus von Obed-Edom in so einer Form gesegnet wurde, dass für ihn mehr und mehr doch wieder dieser Wunsch aufkam, diese Bundeslade gehört nach Jerusalem. Beim zweiten Anlauf hielten sie sich ganz genau an die göttlichen Vorgaben. Die Priester trugen gemeinsam diese Bundeslade nach Jerusalem herein. David hatte extra für diese Bundeslade ein Zelt errichten lassen. Und so wurde diese Bundeslade in Jerusalem in der Nähe vom Tempel in einem Zelt aufbewahrt. Soweit die Vorgeschichte zu 2. Samuel Kapitel 7. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam in diese Geschichte in 2. Samuel Kapitel 7 einsteigen. 2. Samuel Kapitel 7 und wir lesen zunächst mal die ersten zwei Verse. 2. Samuel Kapitel 7, Vers 1 und 2. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsherum Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. David hat einen Wunsch. Und was David mit seinem Wunsch macht, ist, er holt sich einen Berater, jemanden aus seinem Umfeld dazu, in diesem Fall den Nathan, der in der weiteren Geschichte von König David noch eine recht wichtige Rolle spielen wird. Er holt diesen Nathan zu sich, um mit ihm über seine Ideen, seine Vorhaben zu sprechen. Jetzt hat der David hier einen ganz großen Vorteil. Sein Berater ist nicht nur einfach ein Berater, sein Berater ist ein Prophet. Was für eine bessere Ausgangssituation kann David haben, als mit einem Prophet über seine Pläne zu sprechen? Und er holt den Nathan zu sich und sagt: Nathan, schau dir mal an, ich habe diesen prächtigen Palast. Aber die Lade des Herrn, sie steht in einem Zelt. Jetzt passiert hier was Interessantes. Ich habe den Eindruck, dass der Prophet Nathan den David noch nicht mal aussprechen lässt. Der David hat nicht mal die Möglichkeit, seine eigentliche Idee, seinen eigentlichen Gedanken auszusprechen. Der Nathan, so habe ich den Eindruck, in Vers 3, er fällt dem David direkt ins Wort. Oder dann in Vers 3, und Nathan sagt zum König, geh hin und tu alles, was du dir im Herzen vorgenommen hast, denn der Herr ist mit dir. Stellen wir uns vor, die Saaltür geht auf und einer der reichsten Menschen der Schweiz tritt hier in diesen Raum. Und er sagt, schön bei euch zu sein, ich habe viel Gutes über die Kramerstraße gehört. Was ihr macht, das ist so wichtig. Aber ich sehe, dass mit noch mehr finanziellen Mitteln noch viel, viel mehr möglich wäre. Jetzt habe ich den Andi Knott heute noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, sprich weiter, teil mir die Idee mit. In der Situation ist der Prophet Nathan. Da kommt David als wahrscheinlich der reichste Israelit zu ihm heran und er sagt, ich beobachte hier einen Missstand. Mir geht's so gut, ich bin so reich, ich bin so gesegnet mit dem Palast, den ich habe und daneben das Zelt von Gott. Da stimmt was nicht. Und Nathan stimmt ihm sofort zu und sagt, David, mach genau das, was du dir vorgenommen hast. Gott wird bei dir sein. Gott wird dich bei diesem Vorhaben segnen. Gott wird dich unterstützen, dass du diesen Wunsch in die Tat umsetzen kannst, um Gott ein Haus zu bauen. Aber schon ein Vers später, und da liegt eine Nacht dazwischen, oder es ist in der Nacht, da spricht Gott zu Nathan. Vers 4. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israels aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter all den Söhnen Israels umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Warum lehnt Gott diesen Wunsch ab? Und das soll auch die Frage sein, mit der ich mich heute während dieser Predigt mit euch beschäftigen möchte. Warum lehnt Gott diesen Wunsch, den David hat, ab? Ist es nicht ein edler Wunsch? Ein edler Gedanke? Ist es nicht genau das, was sich doch Gott an anderen Stellen der Bibel genau von uns wünscht? Dass wir Gott einen Teil zurückgeben von dem, was wir haben? David ist in dieser Situation, dass er erkannt hat, mir geht's gut, Gott fehlt etwas, ich kann durch meine Mittel das Werk unterstützen und Gott tritt durch den Propheten Nathan heran und sagt, nein, du sollst das Haus nicht bauen, nie habe ich ein Haus gewollt. Warum lehnt Gott diesen Wunsch ab? Ich glaube, dass wir in diesem Kontext drei Antworten finden. Die erste Antwort, das ist die Antwort, die wahrscheinlich am häufigsten in diesem Zusammenhang auch in der Bibel wiederholt wird, ist eine Antwort, die wir nicht in 2. Samuel 7 finden. Wir kommen nachher wieder zu 2. Samuel 7 zurück, dort finden wir die anderen beiden Gründe. Den ersten Grund finden wir in 1. Chronik 22. Und es ist in dem Zusammenhang, wenn König Salomo gerade zum König eingesetzt werden soll, oder kurz davor, dass David Salomo zu sich ruft und ihm genau mit ihm über diesen Wunsch spricht. Und da sagt er ab Vers 6, und er, David, rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Und David sagte zu Salomo, mein Sohn, ich selbst habe in meinem Herzen vor dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn geschah zu mir, indem er sprach, und jetzt kommt die erste Begründung, du hast Blut in Mengen fließen lassen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen. Denn viel Blut hast du vor mir auf die Erde fließen lassen. Das ist die erste Begründung, die wir in diesem Zusammenhang hier sehen, warum Gott dieses Angebot, diesen Wunsch von David abgelehnt hat. Ich habe ein bisschen Mühe mit dieser Ablehnung. Denn wir sehen, dass eigentlich alle diese Wünsche, alle diese Kriege, die König David geführt hat, er im Auftrag von Gott geführt hat. Und jetzt an dieser Stelle erfahren wir, dass Gott genau das zum Grund nimmt, dass er sagt, weil du zu viel Blut fließen lassen hast, weil du zu viele Kriege geführt hast, bist du nicht der Richtige, um mir ein Haus zu bauen. Warum? Ist es nicht unfair, auf der einen Seite dem David einen Auftrag zu geben, diese Kriege zu führen, auf der anderen Seite ihm genau das zum Vorwurf zu machen? Ich habe den Eindruck, dass hier ein anderer Punkt dahinter steht. Dass es gar nicht so sehr darum geht, dem David einen Vorwurf dafür zu machen, dass er den Willen Gottes bislang umgesetzt hat, sondern dass Gott vielmehr das Haus, sein Haus, das für seinen Namen steht, nicht in Verbindung sehen möchte mit Kriegen und Schlachten. Sondern dass Gott sagt, dieses Haus, dieser Tempel, der einmal gebaut werden soll, soll ein Ort der Ruhe, des Friedens sein, ein Ort, der Schutz gibt für die ganze Welt. Aber das ist nicht der Ort, den David bauen kann, als Krieger, als jemand, der Schlachten gewonnen hat. Das heißt, den ersten Punkt, den ich hier sehe, warum Gott dieses Angebot ablehnte, ist, es ist nicht Gottes Wille. Und manchmal ist es für uns schwierig zu verstehen, warum etwas Gottes Wille ist oder warum etwas nicht Gottes Wille ist. Manchmal ist es einleuchtend, manchmal macht es Sinn und manchmal können wir es nicht verstehen. Das ist eine Realität, der wir als Menschen ausgesetzt sind, weil unser Gehirn nicht ganz so viel fassen kann wie das Gehirn von Gott. Weil wir gar nicht in die Situation kommen können, Gott vollständig verstehen zu können. Ja, es gibt Situationen, denen wir das nachvollziehen können, wo wir den Willen Gottes verstehen oder zumindest den Ansatz haben, diesen Willen verstehen zu können. Aber es gibt auch Situationen, wie vielleicht hier in dieser Geschichte, wo es schwieriger zu verstehen ist. Warum darf David, der an anderen Stellen als Mann Gottes bezeichnet wird, nicht dieses Haus für Gott bauen? Die erste Antwort, mit der wir an der Stelle leben müssen, aus 1. Chronik 22 ist, es ist nicht Gottes Wille. Gehen wir aber nochmal zurück in 2. Samuel Kapitel 7. Denn das Spannende ist, dass dieser Grund in 2. Samuel 7 nicht erwähnt wird. Wenn der Prophet Nathan zu David spricht, erwähnt er kein einziges Mal, dass Gott nicht möchte, dass er das Haus bauen soll, weil er Blut an den Händen hat, weil er zu viele Kriege geführt hat. Sondern Nathan nennt, aus meiner Sicht in dieser Geschichte, zwei andere Gründe. Den ersten weiteren Punkt, also eigentlich schon den zweiten Punkt, finden wir in den Versen 8 bis 11. Da sagt Gott zu Nathan, und so sollst du zu meinem Knecht zu David sagen. So spricht der Herr, der Herrscharen. Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf der Erde sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an einer Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. Was Gott hier macht, ist, er zeigt dem David an dieser Stelle auf, dass ohne Gottes Eingreifen in Davids Vergangenheit David überhaupt nicht in der Situation stehen könnte, in der er diesen Wunsch äußern könnte, Gott ein Haus zu bauen. Er führt hier eigentlich aus und sagt, David, weißt du eigentlich, woher du kommst? Weißt du, wer du bist? Als damals Samuel losgezogen ist, mit dem Auftrag von Gott, einen neuen König über Israel zu salben, und er bei deinem Vater aufgetaucht ist, da hat dein Vater keinen Moment an dich gedacht. Alle deine sieben Brüder sind nach und nach an Samuel vorbeigezogen. Keiner ist es gewesen. Und hätte der Samuel nicht nachgefragt, ob Isai noch einen Sohn hat, dann wärst du wahrscheinlich bis heute nach wie vor Nummer 8 auf der Schafsweide. Ist dir bewusst, dass Gott derjenige ist, der dich von der Schafweide weggerufen hat? Bist du dir bewusst, dass es Gottes Wirken ist, dass du heute hier diese Burg von Jebus eingenommen hast, dass du diese Stadt Davids überhaupt gründen konntest, dass Gott für sein Volk einen sicheren Ort eingerichtet hat? Bist du dir bewusst, dass du eigentlich alles, was du bist, alles, was du hast, dass es eigentlich etwas ist, was Gott dir gegeben hat? Und dass du überhaupt nicht in der Situation stehen könntest, einen Missstand von Gott ausgleichen zu können? Ich habe den Eindruck, was Gott hier macht und was Nathan David hier mitteilt, ist, dass Gott dieses Bild gerade rücken möchte. Und an dieser Stelle ist es spannend, denn von der Geschichte her ist eigentlich David derjenige, der ursprünglich den Wunsch hatte, das Bild gerade zu rücken. Er hat festgestellt, ich wohne im Palast, ich in einer Luxusvilla, Gott daneben in einem Zelt, dieses Bild muss gerade gerückt werden. Und jetzt greift Gott ein. Und er sagt, weißt du, wer das Bild gerade rücken soll? Ich möchte das Bild gerade rücken. Ich bin derjenige, der dir bewusst machen möchte, dass nicht du in der Situation bist, aufgrund deiner Großzügigkeit etwas für Gott machen zu können, sondern Gott ist es, der dich überhaupt in diese Situation gebracht hat, dass du in der Lage bist, einen Teil von dem, was Gott dir gegeben hat, überhaupt zurückgeben zu können. Wenn Gott nicht zuerst gegeben hätte, dann könnte David auch nichts zurückgeben. Und das ist ein biblisches Prinzip, was wir durch die ganze Bibel hindurch immer und immer wieder finden. Gott gibt zuerst und der Mensch kann lediglich zurückgeben. Da ist kein Gott, der fordert, der über das hinaus fordert, was überhaupt möglich ist, zurückzugeben. Da ist kein Gott, der riesen Regeln aufstellt, die eingehalten werden müssen. Da ist vielmehr das Bild von einem Gott, der bereit ist zu geben. Von einem Gott, der bereit ist, in Vorschussleistung zu gehen. Der bereit ist, dem Menschen zu vertrauen, der Mensch, der dieses Vertrauen ständig verletzt, indem er ihm zunächst etwas gibt, mit dem Wunsch, mit der Hoffnung, dass ein Teil davon an Gott zurückgegeben wird. Das ist der Gott. Der Gott, an den wir glauben, der Gott, der in der Bibel beschrieben wird, ist ein Gott, der nicht von uns fordert zu geben, sondern ein Gott, der sich wünscht, dass wir zurückgeben. Und es ist ein großer Unterschied. Denn wenn ich die Haltung vertrete, dass ich Gott etwas geben muss, dann bringt das immer mich in die Situation vom Großzügigen. Ich bin derjenige, der hat und abgeben kann. Aber das Bild, das in der Bibel gezeigt wird, ist ein ganz anderes Bild. Gott ist derjenige, der großzügig ist. Gott ist derjenige, der gibt. Gott ist derjenige, der für David alles ermöglicht hat. Und das Einzige, was der Mensch tun kann, ist Gott etwas zurückzugeben. Auf diese Großzügigkeit von Gott zu antworten. Und dieses Bild, vielleicht stand David in der Gefahr, genau an diesem Punkt den Eindruck zu haben, aufgrund des Erfolgs, den er mit Gottes Hilfe hatte, dass er jetzt in der Situation steht, etwas für Gott tun zu können. Und Gott zeigt ihm auf, sagt, du kannst nichts für mich tun. Ich habe alles für dich getan. Aber du kannst aus Dankbarkeit etwas zurückgeben. Das ist aber nicht das Gleiche. Kann es sein, dass Gott diesen Wunsch ablehnt, weil Gott das Bild, das verdrehte Bild von David an dieser Stelle gerade rücken möchte? Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt folgt ab Vers 12. Und hier kommt noch dieser zweite Teil von Vers 11. Für mich ist das wie so ein Übergangsteil und eigentlich der Höhepunkt von diesem ganzen Abschnitt. Im zweiten Teil, nachdem Gott hier alles dem David gegenüber aufgezählt hat, was er für David und für sein Volk getan hat, da kommt Vers 11, der zweite Teil, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Und jetzt dreht Gott dieses ganze Bild auf den Kopf. Gerade war David noch derjenige, der für Gott ein Haus bauen wollte. Und jetzt tritt Gott in diese Rolle rein und sagt, David, nicht du baust mir ein Haus, ich möchte dir ein Haus bauen. Und Gott erklärt, was er damit meint, Vers 12 bis Vers 16. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinem Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen von Menschenkindern züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königreich sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Während Gott an der ersten Stelle hier diesen Wunsch von David ablehnt, gibt er stattdessen David eines der größten Versprechen, das wahrscheinlich ein Mensch von Gott bekommen hat. Es ist ein Versprechen, das beginnt mit den Worten nach dir. Und Gott verspricht dem David zunächst einmal, dass er das Königreich seines Nachkommens festigen wird. Sein Nachkomme, das ist auch Teil dieses Versprechens, wird ihm schließlich dieses Haus bauen, das David sich gewünscht hat. Gott verspricht, dass er seinen Thron festigen wird für ewig, dass er ihm Vater sein wird und sein Nachkommen ihm Sohn sein wird, was auch bedeutet, dass Gott bereit ist, diesen Sohn zu züchtigen, aber ihm noch viel, viel mehr auch die Gnade verspricht. Und schließlich kommt dann dieser Vers 16, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Gott ist an dieser Stelle nicht nur bereit, Davids Wunsch verzögert zu erfüllen. Dieses Haus, das David sich wünscht, soll gebaut werden. Nicht von ihm, aber von seinem Sohn. Sondern Gott geht an dieser Stelle hin und sagt, ich möchte deinen Wunsch sogar noch übertreffen. Ich möchte nicht nur, dass du mir ein Haus bauen darfst, sondern ich möchte noch einiges mehr hinzufügen zu dem, was du dir gewünscht hast. Diesen Abschnitt, den wir hier gelesen haben, er findet in vielen Punkten seine Erfüllung in König Salomo. Als König Salomo an die Macht kam, war sein Reich unumstritten. Während König Salomo an der Macht war, musste er keine Kriege führen. Gott sorgte dafür, dass Salomo in Ruhe, in Frieden leben konnte. Er war ein leiblicher Nachkomme von Davids. Er hatte eine politische Stabilität, einen Wohlstand wie kein anderer König. Gott versprach ihm, dass er ihm Vater sein wird, mit all der Unterstützung, die das bedeutet, aber inklusive auch der Züchtigung, die auch Salomo erleben musste, aufgrund seiner Entscheidung, die er getroffen hat. Er hat aber auch die Gnade erlebt, die Gott ihm entgegengebracht hat. Und schließlich war es Salomo, der Gott genau dieses Haus gebaut hat. An vielen dieser Stellen von Vers 12 bis 16 finden wir tatsächlich eine Erfüllung bei König Salomo. Wir haben aber in diesem Abschnitt auch Formulierungen, die sich bei Salomo überhaupt nicht erfüllt haben können. Wir haben in diesem Abschnitt dreimal das Wort für ewig. Naja, für ewig kann in der Bibel Unterschiedliches bedeuten. Für ewig kann zum Teil auch eine begrenzte Zeit sein. Wir haben andere Bibelstellen der Bibel, wo ewig nicht ewig ist, sondern einfach nur für lange Zeit. Aber in der Häufigkeit, wie hier in diesem Abschnitt, vor allem dann in Vers 16, das Wort ewig gebraucht wird, scheint es so, als möchte Gott gar keinen Zweifel daran lassen, dass wenn er von ewig spricht, er auch ewig meint. Wenn er dort sagt, sein Königtum, Vers 16, soll vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig, dann scheint es für Gott klar zu sein, dein Thron soll ewig bestehen. Nachdem Salomo nicht mehr an der Macht war, wurde genau dieses Reich geteilt. Dieser Thron bestand nicht ewig. Und einige Jahre später ist zunächst das Nordreich ins Exil geführt worden und wieder einige Jahre später das Südreich. Es kam zwar zum Wiederaufbau, aber einen König, einen Nachkommen von Davids auf dem Thron über Israel, hat es nie mehr gegeben. Diese Verheißung, die wir hier in Vers 12 bis Vers 16 haben müssen, muss also mehr beinhalten als nur die Verheißung, dass sein direkter Nachfolger, dass Salomo, von Gott als König gesegnet wird. Und so ist es nicht überraschend, dass viele Theologen an dieser Stelle zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, hier muss neben Salomo eine weitere Erfüllung in diesem Wort, in diesem Vers drin stecken. Viele, viele Jahre später war irgendwann der Tag, als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem gezogen ist. Und auf dem Weg in Richtung Jerusalem sind die Menschen von allen Seiten hinzugekommen, haben ihre Kleider vor Jesus ausgebreitet und Jesus ist auf einem jungen Esel nach Jerusalem hereingeritten, während die Menschen außen herum standen und gerufen haben, Hosianna, dem Sohn Davids. Wenige Momente vorher, und die Evangelien sind dort recht raffiniert, wie sie die Reihenfolge aufbauen, kurz davor ist es Bartimäus. Der blinde Bartimäus, der in dieser Geschichte der Einzige ist, der sieht, dass dieser Jesus der Sohn Davids ist. Wenn er praktisch unermüdlich ruft, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dass Jesus als Sohn Davids bezeichnet wird, ist die Hoffnung, die hier auf 2. Samuel Kapitel 7 beruht. Und auch in Jeremia wird diese Hoffnung noch einmal angeregt, wo es heißt, es wird dieser Nachkomme von David kommen, der Nachkomme, der für ewig regieren wird. Im Judentum ist diese Hoffnung bis heute tief verankert. Irgendwann wird dieser König diesen Thron von David wieder einnehmen. Ich bin überzeugt, dass dieser König schon längst gekommen ist. Ich bin davon überzeugt, dass dieser König, den ich hier mit Jesus identifiziere, schon längst angefangen hat, dieses Reich aufzubauen. Und wenn wir diese Verse von 12 bis 16 uns anschauen, dann sehen wir, dass viele dieser Verse genau in Jesus auch ihre Erfüllung finden. Jesus war ein leiblicher Nachkomme von Davids. Wenn wir uns Matthäus Kapitel 1 anschauen, dann ist dort unmissverständlich der Stammbaum aufgezeigt, der bis zu David zurückführt. Jesus ist dieser versprochene Nachkomme von David. Jesus ist derjenige, der sich zu Rechten von Gott gesetzt hat, der auf dem Thron sitzt, Offenbarung Kapitel 5. Jesus ist derjenige, der im Rahmen von seiner Taufe von Gott persönlich die Zusicherung bekommen hat, dass er der geliebte Sohn ist und dass Gott sein Vater sein wird. Und schließlich erfahren wir, dass dieses Reich, das Jesus aufbaut, ein ewiges Reich ist. Vor diesem Hintergrund gehen wir zurück zu König David. König David äußert diesen Wunsch, dass er Gott ein Haus bauen möchte. Gott lehnt diesen Wunsch ab mit verschiedenen Gründen. Und er kommt zu diesem Punkt über und sagt, David, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich möchte dir ein Haus bauen. Und es ist völlig offensichtlich, dass Gott hier nicht davon spricht, ich werde neben deinen Palast noch einen zweiten Palast hinstellen. Das Haus, von dem Gott hier spricht, ist kein Haus aus Stein und Holz. Dieses Haus, von dem Gott hier spricht, ist vielmehr die Herrschaft, die Dynastie von David. Und er verspricht ihm, David, ich werde dafür sorgen, dass deine Herrschaft in Ewigkeit bestehen bleibt. Und damit verbunden verkündigt Gott dem David, dass er der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater des Messias sein wird. Versteht ihr, warum ich gesagt habe, dass wahrscheinlich kaum ein Mensch eine größere Verheißung bekommen hat, wie in diesem Moment König David? Während er den Wunsch hatte, etwas für Gott zu tun, tritt Gott an ihn heran und sagt, ich habe etwas mit dir vor. Ich habe mit dir einen Plan, der noch viel, viel größer ist, als das, was du dir überhaupt wünschen und vorstellen kannst. Ich werde deinen Wunsch so nicht erfüllen. Du wirst mir kein Haus bauen. Aber ich habe noch einen viel, viel größeren Plan vor mit dir. Ich glaube, in dieser Geschichte können wir sehen, dass Gott Wünsche ablehnt, weil Gott noch ein viel, viel größeres Bild sieht. Weil Gott einen viel, viel größeren Plan hat. Weil Gott Ideen hat, weil Gott Pläne hat, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Ich glaube, bis zu diesem Moment hat David keinen einzigen Moment darüber nachgedacht, dass er irgendwann mal der weite Vorfahre vom Messias sein wird. Aber Gott wusste es. Drei Gründe, warum Gott nicht bereit war, den Wunsch von David zu erfüllen. Es war nicht sein Wille. Gott möchte dieses Bild gerade rücken, das bei David vielleicht in der Gefahr steht, schräg verrückt gewesen zu sein. Und Gott kennt den großen Plan. Es wäre an dieser Stelle anmaßend zu behaupten, dass mit diesen drei Gründen alle Gründe geliefert sind, warum Gott Wünsche nicht erfüllt. Das sind die Wünsche, die Gründe, die wir aus dieser Geschichte in 2. Samuel Kapitel 7 entnehmen können. Und wahrscheinlich ist es nur ein kleiner Teil von vielen, vielen, vielen weiteren Gründen, warum Gott manche unserer Wünsche nicht erfüllt. Manche dieser Wünsche können mit dem Zeitpunkt zu tun haben. Andere Gründe, warum Gott Wünsche ablehnen kann, mit unserer Persönlichkeit zu tun haben, weil es nicht gut für uns wäre. Es gibt so viele Gründe, warum Gott nicht so handelt, wie wir es uns wünschen. Und vielleicht gibt es auch Gründe, wo wir feststellen werden, dass Gott gar nicht anders kann, auch wenn er selbst gern möchte. Heute Morgen haben wir in der Sabbatschule darüber gesprochen. Gott hat das Leid nicht gewollt. Und doch, warum auch immer, hat er mit zugeschaut, wie die Welt in diesen Zustand gekommen ist, in der wir jetzt gerade sind. Ob nicht Gott den größten Wunsch hätte, diese Situation zu verändern? Mit Sicherheit. Aber es gibt Gründe, die über das hinausgehen, was wir verstehen können. Und wahrscheinlich gibt es viele andere Geschichten der Bibel, die uns noch einige Gründe hinzufügen können. Aber diese Geschichte, dieser Wunsch von David, er zeigt uns wie so in einem Fenster hin, im Blick hindurch, dass es Gründe gibt, warum Gott manche Wünsche nicht erfüllt, auch wenn diese Wünsche doch eigentlich aus unserem Blickwinkel dem Willen Gottes entsprechen müssten. Ich weiß bis heute nicht, warum Gott manche meiner Wünsche erfüllt hat, warum wir diese wunderschöne Wohnung in Regensdorf gefunden haben. Aber auf der anderen Seite Menschen, die uns wichtig sind, nach wie vor an Krankheiten oder anderen Umständen leiden müssen, obwohl wir auch Tag für Tag für sie beten. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass es auch Gottes Wunsch ist, dass Menschen Heilung erfahren. Dass wir auch davon überzeugt sind, dass auch Gott mitleidet mit den Menschen, denen es nicht gut geht. Es wird noch viel, viel mehr Gründe geben als diese Gründe. Aber ich möchte daran glauben, ich möchte darauf vertrauen, dass wir einen Gott haben, der es gut mit uns meint. Ein Gott, der nicht von uns fordert, sondern der viel mehr Freude daran hat, uns zu geben. Der in Vorleistung tritt, der großzügig ist, der für jeden das Beste möchte. Und ich bin davon überzeugt, dass uns dieser Gott irgendwann erklären wird, warum er manche Wünsche nicht so erfüllt hat, wie wir es uns erhofft haben. Der uns erklären wird, was für Hinderungsgründe vorhanden gewesen sind. Für ihn, für uns, warum Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir es uns doch eigentlich gedacht hätten. Das ist mein Glaube. Das ist mein Vertrauen. Und ich bin gespannt, welche Antworten Gott uns liefern wird. Amen.